Willkommen zum nächsten Vortrag. OpenGPG-Infrastruktur, ein Setup für große Organisationen, von Alexander Kulbatsch. Vielen Dank. Gutes Gelingen.
Dankeschön. Ja, herzlich willkommen zu meinem Vortrag. Ich freue mich, dass zahlreiche erscheinen. Und ja, erstmal zu mir. Ich arbeite bei G10Code. Wir machen GNU-PG. Ich bin in der Beratung und in der Softwareentwicklung tätig und ja, diverse andere Kleinigkeiten, die anfallen. Ich habe schon sehr früh mit IT angefangen. ZX81 war so der erste Computer unter meinen Fingern. Bin einmal quer durch die Betriebssysteme, war dann noch eine Zeit lang selbstständig in Konzernen und habe auch einen Datenschutzbeauftragten gemacht und jetzt ja, froh, bei G10Code zu sein. G10Code kennt ihr wahrscheinlich für die Themen GNU-PG, libgcrypt, Cleopatra, haben wahrscheinlich auch schon einige von euch gesehen, GPG for Win, bei Windows, die GNU-PG Axiom ist neu, das werdet ihr nicht kennen, das kommt noch ein bisschen dazu. Es gibt noch mehr Tools, G13, Smartcard Daemons, die dahinter hängen und ja, wir kontribuieren auch sehr viel für KDE, arbeiten an Carmail, Contact, Ocula, bauen wir eine neue Version, die für zertifizierte digitale Signaturen geeignet ist, arbeiten auch noch am Passwortmanager. Als Open Source ist es manchmal schwierig, Geld zu verdienen. Wir haben zwei supportete Produkte, GNU-PG Desktop und GNU-PG VS Desktop. Die sind auch zugelassen, zumindest das erste VS Desktop, für Verschlusssachen, nur für den Dienst gebraucht. Und NATO-restricted Soft-Nutzung. Ja, in diesem Vortrag möchte ich euch zeigen, wie man eine Infrastruktur aufbaut, um das möglichst zu automatisieren, die GNU-PG-Nutzung in größeren Organisationen, wie man das zentral konfiguriert, die Konfiguration ausrollt und auch dadurch für die Nutzenden eine einfache Handhabung bekommt. Die allgemeine Wahrnehmung bei E-Mail scheint mir, bei verschlüsselten Nachrichten, E-Mails scheint mir so, mein Gott, das ist doch alles. Ja, man sollte das tun, aber es gibt auch die DSGVO, die einen dazu auffordert, aber es ist doch irgendwie schwierig so, wie kann ich das einrichten, die Nutzung ist schwierig, wie komme ich an die Schlüssel, was ist das überhaupt, wie kann ich die importieren, wie kann ich dem vertrauen, was ich da an Schlüsselmaterial bekomme. Und ja, daraus ergeben sich so aus meiner Sicht so drei Herausforderungen, die wir eigentlich lösen sollten, damit wir das im größeren Stil einfach nutzen können. Das ist die Verteilung der Zertifikate, das Vertrauen in diese Zertifikate herzustellen und dann auch einen minimalen Aufwand für die Nutzenden zu erreichen. Ich gehe diese drei Themen durch und ich fange mal mit der Verteilung an, so der erste Punkt. Was ihr bisher wahrscheinlich so kennt, wenn ihr das macht, ihr generiert euch auf dem PC irgendwo euren Schlüssel und dann verteilt ihr den irgendwie, schickt den jemanden per E-Mail zu, das kann auch sein, dass es als Autocrypt funktioniert, ihr legt den als Datei auf einer Webseite ab, vielleicht gibt ihr jemandem Datenträger mit eurem Schlüssel oder einen Key-Server, wobei Key-Server ja auch gerne zugespammt werden, das ist nicht so gut. Da und auch das Vertrauen in die Key-Server ist auch ein etwas problematisches Ding. Für einzelne Personen ist das gut. Wenn ich das jetzt im größeren Stile mache, ist das doch etwas unhandlich, so vorzugehen. Weil, naja, einzeln kann ich noch ein paar Leute was verteilen und auch ein paar Leuten mehr was verteilen. Aber wenn ich das dann, die auch untereinander kommunizieren, muss ich halt ganz viel Schlüsselmaterial austauschen. Und das kann ein bisschen nervtötend sein. Für Organisationen bietet sich an, einen LDAP-Server zu nehmen. LDAP-Server, das kann unter Windows der LDS einfach sein, oder ein Open-LDAP-Server. Da lade ich einfach mein Zertifikat hoch. Wenn ihr Cleopatra nutzt, kann man das einfach mit einem Klick hochladen. Und ich habe den zentral abgelegt und andere Teilnehmenden in Organisationen können einfach auf den LDAP-Server zugreifen und sich von dort Zertifikate runterladen. Das kann man automatisieren, das geht relativ recht problemlos und lohnt sich auch schon bei kleineren Gruppen. Ich kann in diesem LDAP nicht nur meine eigenen Zertifikate hinterlegen, sondern auch die von anderen Kommunikationspartnern. Also wenn ich mit kleineren einzelnen Personen kommuniziere, kann ich die da auch reinlegen. Das ist auch ja, recht praktisch, um dann internen Zugriff darauf zu erreichen. Das war jetzt für die interne Nutzung. Wenn ich jetzt in Richtung extern gehe, da hat man üblicherweise keinen Zugriff auf den LDAP. Da kann ich dann das Web Key Directory nutzen. Web Key Directory ist eine Spezifikation, die eigentlich nur einen Webserver benötigt, der unter der gleichen Domäne läuft, wie meine E-Mails sind. Es ist ein definiertes Verzeichnis, Well-Known, HU, OpenPGP und darunter liegen dann die Zertifikate. Ich kann das einfach aus meinem LDAP synchronisieren und sagen, die aus dem LDAP nehme ich jetzt für die Domain und lade die auf den WKD-Server hoch. Ich kann das auch aus meinem Schlüsselbund machen, wenn ich kein LDAP habe. Ich kann da die Zertifikate auch ins WKD hinlegen. Und WKD ist offen spezifiziert, das kann ich mit verschiedenen Tools abrufen, natürlich mit Cleopatra, Thunderbird zum Beispiel kann das auch. Und bekomme da meine Zertifikate einfach wieder runtergeladen. Upload, wie gesagt, es ist nur ein Verzeichnis, ich kann rsync oder FTP oder sowas machen. Ja. Und es gibt auch einige E-Mail-Anbieter, die das auch zur Verfügung stellen. Da kann ich die, wenn ich da mein Zertifikat hinlege, hat auch der E-Mail-Anbieter die Möglichkeit, das bei sich hinzulegen, dass es auch dort geht. Ein anderer Punkt ist Verteilung in Gruppen. Wenn ich also in kleineren Teams arbeite, dann kann ich mir mit Cleopatra Gruppen zusammenbauen. Ich kann mir einfach Zertifikate zusenden lassen und die dann zentral sammeln und wieder an die Teams verteilen. Das ist, ja, wenn ich auch übergreifende Teams habe, die über Organisationen hinweg arbeiten, ist das eine einfache Möglichkeit, das für kleinere Gruppen zu machen. Ja. Ja, das geht. Ich wiederhole nochmal die Frage. Die Frage war, ob man an so eine Gruppe auch eine E-Mail als E-Mail-Gruppe nehmen kann, um dahin zu schicken. Das kann ich machen. Das wird aufgelöst. Also wenn ich zum Beispiel, es könnte Sinn machen, wenn ich sowas wie E-Mail-Empfänger habe, info@, wo mehrere Leute hinter dieser Info-E-Mail-Adresse sind. Dann kann ich die Gruppe genauso entsprechend dieser E-Mail-Adresse benennen. Und wenn ich das dann eintrage, dann wird automatisch diese Karte aufgelöst und da reingeschrieben. Beantwortet das die Frage?
Ja, nur die Zertifikatfrage, die bleibt noch offen.
Beglaubigung kommen wir in der nächsten Runde zu, dann sind wir nochmal an der Ecke, ja. Genau, nächste Runde, wie wir es gerade schon hatten, Beglaubigung in die Zertifikate herstellen, also in das Vertrauen herstellen, das heißt, ich muss diese Zertifikate beglaubigen. Wenn ich das wieder individuell mache, für mich selbst, ja, nachdem ich dann das Zertifikat ausgetauscht habe, dann muss ich das prüfen, ob das stimmt. Also Alice hat jetzt an Bob das Zertifikat erfolgreich rüber, also ihren öffentlichen Schlüssel, gleich Zertifikat rübergegeben. Und das hat einen Fingerprint. Und dann muss man eine Kommunikation aufbauen, also man kann telefonieren oder man hat vielleicht eine Visitenkarte, auf der Print draufsteht oder man kann es auch über einen Dritten machen. Das ist dieses Web of Trust, was sich auch nicht als so praktisch erwiesen hat. Und kann dann sich das Zertifikat vorlesen und prüfen lassen. Wenn ich telefoniere, muss ich halt sicherstellen, dass das Gegenüber wirklich auch die Person ist, die mir das Zertifikat gegeben hat, also dass ich wirklich mit der richtigen Person spreche. Persönliches Kennen ist da in dem Moment natürlich durchaus von Vorteil. Genau. Kann es mir aber auch in Organisationen, mache ich mir das einfacher, weil das ist ja auch wieder unhandlich, wenn sich jeder mit jedem telefonieren müsste oder persönlich treffen müsste, dass die richtige Person ist. Also kann ich mir sowas wie ein vertrauenswürdigen Dritten auf dazu nehmen. Ich habe wieder in der Mitte, ich habe Alice und Bob, in der Mitte mein Zertifikatsverzeichnis, mein LDAP-Server, mein Verzeichnisdienst. Und ich definiere jetzt ein Trusted Key. Im GNU-PGE heißt es Trusted Key, das ist aber entspricht dem, was wir so als CA aus S-MIME kennen. Der geht hin und wird auch, dieser Trusted Key, den verteile ich erstmal in der Organisation an alle Teilnehmenden, dass die den auch verfügbar haben und das kennen, den kennen. Wenn Alice jetzt ihr Zertifikat auf einem Server ablegt, kann ich mit dem Trusted Key, und wie genau wir das machen, kommt gleich noch, kann ich den, das ist die richtige Person. Und wenn Bob jetzt das Zertifikat abruft, bekommt er nicht nur das Zertifikat, sondern über die Beglaubigung, das ist das kleine Sternchen an dem Schlüssel, bekommt er dann auch, kann er das auch gegenprüfen gegenüber dem CA-Schlüssel und ist sich sicher, dass das wirklich Alice ist, die dieses Zertifikat erstellt hat. Ja, Vertrauen, wie machen wir es praktisch? Da kommt Axiom zum Beispiel ins Spiel. Axiom ist ein Service, der dieses Vorgehen automatisieren kann. Nehmen wir mal wieder eine Person, Alice, die sich ein Zertifikat erstellt hat und auf einen Server hochlädt. Im LDAP nach neuen Zertifikaten suchen und überprüfen, ob die in Ordnung sind. Die Überprüfung kann sein, ist es die richtige Domäne, hat das die richtigen kryptografischen Eigenschaften, ist das schon zertifiziert, dann brauche ich es nicht mehr. Prüft das Ganze und wenn das in Ordnung ist, wird ein Bestätigungsrequest erstellt. Das Ding ist eine verschlüsselte E-Mail an den Inhaber des Zertifikats, verschlüsselt mit dem Zertifikat. Also nur, wenn die Person, die das Zertifikat erstellt hat, auch die E-Mail bekommen kann und entschlüsseln kann, bekommt sie auf den Link, der in dieser E-Mail drin ist. Und dieser Link in der E-Mail bestätigt dann, dass das wirklich in Ordnung ist und ich bekomme ein Confirmation zurück. Das wiederum kann ich bestätigen, beglaubigen mit dem CA-Schlüssel und danach wieder veröffentlichen auf den LDAP-Server. Und das ist das, was Axiom für einen übernimmt. Und Bob kann jetzt das Zertifikat abholen. Wenn man jetzt doch keinen LDAP-Server hat, sondern ich habe eine andere Infrastruktur, kann ich auch gehen und die Zertifikate Axiom in ein bestimmtes Verzeichnis ablegen und da abrufen und auch wiederum nutzen. Dahinter liegt auch wieder ein Schlüsselring, um direkt ein WebKey-Directory zu befüllen. Also man hat da verschiedene Möglichkeiten. Das Ganze kann ich über ein Webinterface auch steuern und mir anschauen, wie da der Status läuft. Jetzt habe ich in meiner Organisation die Schlüssel verteilt. Ich habe auch das Vertrauen hergestellt. Das heißt, in meiner Organisation ist jetzt soweit erstmal alles in Ordnung. Aber ich möchte ja auch mit anderen Organisationen kommunizieren. Und das geht, die ähnliche Struktur haben, die auch wieder sich einen CA-Key aufgebaut haben. Und dazu können sich die beiden Verantwortlichen mal zusammensetzen und unterhalten. Möglichst die Personen, die Kontrolle über den CA-Schlüssel haben. Und die machen das, was man sonst im Individuellen macht, die gleichen ihren Fingerprint ab, ob der zusammenpasst. Und wenn die sich dem ich nehme jetzt das Zertifikat und beglaubige das als Trusted Introducer für dem seine Domäne, also für orga2.com und importiert das bei mir rein. Dadurch, dass das sich den eigenen CA-Key beglaubigt wurde, wird auch das indirekt wieder das Vertrauen in diesen Trusted Introducer hergestellt. Das Ganze machen wir jetzt noch umgekehrt, das auch von der Organisation 1, importiert wird und beglaubigt wird und damit habe ich das Vertrauen zwischen den beiden Organisationen hergestellt. Wenn jetzt noch WKD eingerichtet ist, können die Mitarbeiter sich und Mitarbeiterinnen direkt kommunizieren und haben automatisch Vertrauen in diese Schlüssel. Wenn ich einen Dritten habe, der jetzt keine Organisationsstruktur hat, dann kann ich das auch machen. Ich nehme halt direkt den Schlüssel und beglaubige den mit meiner CA und nehme den an. Da ist eine Frage. Moment, das Mikro kommt.
Oder einfach warten. Ah, okay, verstehe. Ich bin jetzt, sagen wir mal, Mitglied in Orga 2 und habe entsprechend nach dem Verfahren, das du eben gerade beschrieben hast, meinen Schlüssel in das Verzeichnis meiner Organisation übergeben. Und in der Zwischenzeit haben sich auch die CA-Verantwortlichen von Orga 1 und Orga 2 getroffen und die Schlüssel ausgetauscht. Jetzt ist aber der CA-Verantwortliche von Orga 1 irgendwie ein Halodri. Und was weiß ich, unterschreibt einfach jeden Beitrag oder sowas. Das kriege ich dann ja gar nicht mehr mit, wenn ich mit einem Kollegen, der in CA1 irgendwo drunter ist, was für eine Qualität diese Signatur von dieser Orga 1 eigentlich hat. Was kann ich da machen?
Also grundsätzlich sollte man schon gucken, dass die Personen, die die Kontrolle über den CA-Key haben, vertrauenswürdig sind und das sorgfältig machen. Also das sollte kein Halodri sein, wie du sagst, sondern es sollte schon eine vertrauenswürdige Person sein. Sonst funktioniert das nicht so richtig. Nichtsdestotrotz habe ich es mir immer noch freigestellt, den Fingerabdruck zu prüfen. Wenn ich also meine, da läuft was schief, kann ich immer noch aus Organisation 1 in Organisation 2 die Person kontaktieren und den Fingerabdruck prüfen. Ah, erst da, glaube ich, ja.
Also nur um das klarzustellen, der Vorteil zwischen von dem Verfahren jetzt zu einem einfachen WKD mit HTTPS ist, dass das dann reines GPG ist und ich kein Zertifikat mehr für HTTPS bräuchte, theoretisch. Oder gibt es da noch andere Vorteile?
Also wenn ich ein WKD nutze, funktioniert das auch nur mit HTTPS-Server dahinter. Also das hat eine gewisse Qualität. Aber nichtsdestotrotz ist natürlich so ein Webserver unter Umständen nicht ausreichend gesichert, wenn da andere drauf sind. Ich denke mal, das sollte man unter Kontrolle haben, aber es ist so, ja. Wenn ich wirklich eine höhere Sicherheit haben will, sollte ich halt auf diesen, wirklich dieser CA-Person vertrauen können und dann das über die CA realisieren.
Ja, nochmal zu der Halodri-Frage, die ich eigentlich ganz gut fand. Ich glaube, die Antwort wäre, die Antwortfrage wäre, gibt es eine Möglichkeit, jemanden nachträglich als unzuverlässig zu kategorisieren?
Ich kann den CA-Schlüssel natürlich auch ablaufen lassen oder auch zurückziehen und das auch wieder verteilen. Das wäre dann war nicht vertrauenswürdig und ich lege einen neuen CA-Schlüssel an mit jemand Vertrauenswürdigen.
Gut, ich meine, in der normalen Web of Trust-Welt gibt es ja durchaus unterschiedliche Trust-Level, die man den Leuten auch verteilen kann. Gibt es das da jetzt in der Variante nicht?
Nee, eigentlich in der Form nicht mehr, weil du solltest dieser CA dann vertrauen können und nicht mehreren CAs irgendwie als Bedingung dahinter haben.
Von einer eher einfache Welt.
Ja, wir wollen es ja auch, dass es einfach funktioniert. Nee, also eine CA ist schon ein verantwortliches Element, dem man wirklich vertrauen sollte.
Ich habe eine Frage zur Terminologie, weil eigentlich gibt es die Terminologie ja schon relativ lange, also RFC 2580, die Public Key Infrastruktur hat ja relativ gute Terminologie bereitgestellt. Aber ihr habt da jetzt neue Begriffe so eingeführt und ich glaube, das ist auch der Hintergrund, wo die Fragen dann herkommen. Es wirkt so, als wäre es neu, ein neues Konzept, aber ist es eigentlich, das ist 20 Jahre alt oder so. Also ich denke, wenn man die existierenden Begriffe wieder benutzen würde, dann würde man auch die Fragen umgehen, weil dann würde die sozusagen würde eine gewisse Bekanntheit mit dem Thema dann entstehen, oder?
Das ist
nicht deine Schuld, dass du...
Das ist ein im OpenPGP-Umfeld sind, kennen viele dieser Leute, die außerhalb sind, und das sind leider auch sehr viele, die aus dem S-MIME-Kontext kennen, kommen halt auch mit diesen aus dem S-MIME angelehnten Begriffen gut zurecht. Deshalb erwähne ich Trusted Key und CA auch parallel, damit man das gematcht kriegt, wenn man aus dem PGP-Umfeld kommt. Da sind zwei Fragen. Oder Anmerkungen.
Werner Koch. Ich habe eine Anmerkung dazu. Wir benutzen absichtlich Trusted Introducer und nicht irgendwie zertifizieren und so weiter oder Trusted Key und nicht CA, weil der Unterschied ist hier, bei der klassischen X509, also S-MIME, PKI haben wir ein rein hierarchisches Modell, was in der Praxis aber total aufgeweicht worden ist, weil wir teilweise hunderte von Root-Zertifikaten da oben drin haben. Was wir mit Trusted Introducern erreichen können, ist, dass jede Organisation selbst entscheiden kann, wie sie es aufbaut. Das heißt, wir haben da eher ein Mesh als einen Baum hier und die Verantwortung liegt halt so selbst in der Organisation, was da gemacht wird. Und das ist ein großer Unterschied, das ist dezentral, im Gegensatz zu dem zentralen Ansatz von X509 oder X500.
In Deutschland gibt es ja die Möglichkeit, zum Beispiel über Governicus mit dem Personalausweis sich seinen GPG-Key signieren zu lassen. Das könnte ich jetzt ja auch in der Firma machen. Wo sind die Vor- oder Nachteile, die ich überlegen muss? Möchte ich mir die Arbeit machen, eine eigene CA aufzubauen und zu pflegen? Welche Vor- und Nachteile hat das im Vergleich dazu, dass ich meinen Mitarbeitern allen sage, nehmt euch die Personalausweis-App und signiert damit euren GPG-Key?
Ich hänge in dem Moment wieder an einer zentralen CA, wieder so das Problem, das Vertrauen darin herzustellen. Und hier habe ich es wirklich selbst unter Kontrolle. Ich kann wirklich hingehen und sagen, das ist mein CA für meine Organisation. Ich kann das weiterreichen an eine andere Organisation und kann das wirklich direkt abstimmen. Daran sehe ich so den großen Vorteil, dass du wirklich die Kontrolle selbst hast in diesem Moment und das auch beliebig in deinen überlegen kannst, wie du das aufteilen möchtest.
Ich wollte nur ganz kurz auf den Kollegen von vorhin antworten. Also die Public-Key-Infrastruktur,
wie sie in den RFCs, speziell diesen vorher genannten RFC, spezifiziert worden ist, die geht von keinem hierarchischen Modell aus. Also man kann man ist da frei, das zu deployen, also das könnte dann so eine Struktur werden, wie sie in der Web-PKI ist, das könnte jetzt da Corporate-Infrastruktur sein, etc. Also ich glaube, da sind viele Missverständnisse, wie diese Infrastrukturen wirklich funktionieren, aber ich bin happy, darüber später einfach offline zu reden, weil sonst...
Ich denke auch, das ist jetzt was, wo wir offline weiterreden können, trotz allem ist auch noch eine Frage. Ich kann es uns wiederholen.
Eine ganz kurze Anmerkung zum Personalausweis-Argument. Nicht jeder Mitarbeiter deines Unternehmens hat einen deutschen Personalausweis. Das heißt, da bist du dann schon sofort an der Grenze, wenn du das voraussetzt als Technik.
Das war jetzt recht leise. Nicht jeder hat einen Personalausweis, einen deutschen Personalausweis. Entsprechend ist es übergreifend gegeben. Gehe mal ein Strittchen weiter in meinen Folien. Detaildiskussion können wir gerne nachher nochmal machen. Das ist jetzt nochmal ein Screenshot von Cleopatra, wie ich das mache, um sowas zu beglaubigen. Hier sieht man, die CA1 ist die Person, die beglaubigt, CA2 wird beglaubigt und unten schreibe ich hin, dass das als vertrauenswürdiger Vermittler im Deutschen beglaubigt wird und ich trage diese Domäne ein, die da gültig ist, für die die Beglaubigung gilt. Ja. Dann nochmal den Unterschied zu S-MIME, da hatten wir gerade auch schon drüber geredet. Ich habe halt mehr Kontrolle darüber. Ich habe die Kontrolle, welchen Zertifikaten. Weil wir haben normalerweise bei S-MIME hunderte von Domain-Zertifikaten, Root-Certificates in unserem Store drin. Da kann jeder hingehen, das kommt aus aller Welt, da kann jeder hingehen und Zertifikate für E-Mails von meinen Kolleginnen und Kollegen ausstellen und auch von Ursula von der Leyen at EU. Und das kann ich nicht mehr wirklich kontrollieren, wenn da irgendeine Rogue-CA bei ist. Und hier mit dem Verfahren über Trusted Introducers habe ich dann die Kontrolle, was da passiert. Es gibt tatsächlich Meetups, wo sich Leute treffen und sagen, ja, setzen sich aus ein paar Firmen Leute zusammen und machen das auch in einem kleinen Meeting, sich ihre CAs gegenseitig zu beglaubigen, zu bestätigen und dann in den Organisationen einzuführen. Dann wieder die Teams, was wir vorhin schon mal hatten, die Teamfunktion, um einfach die Verteilung von Zertifikaten zu erreichen, die kann ich auch nutzen, um diese verantwortliche Person auch als Verantwortlichen für die Beglaubigung zu nutzen. Diese Person kann dann hingehen und die einzelnen Zertifikate der Teammitglieder zu beglaubigen und auch wieder zu verteilen. Und in dem Moment müssen diese Teammitglieder nur noch dieser einen Person das Vertrauen aussprechen, nur noch mit dieser Person den Fingerabdruck prüfen und haben dann entsprechend auch eine Lösung. Das ist halt immer noch für Teams, die auch übergreifend arbeiten, möglich, aber das kann sich für kleine Organisationen auch eine Möglichkeit sein, zentralen Vertrauen herzustellen. Was passiert, wenn einer die Organisation verlässt? Dadurch, dass wir jetzt mit dem CA-Key die Organisation, die Person beglaubigt haben, kann ich auch einfach diese Beglaubigung wieder zurückziehen und das wieder veröffentlichen. Damit existiert der Key noch, der Schlüssel ist noch da, aber die Beglaubigung da drin ist weggenommen. Wenn ich jetzt aus einer anderen Organisation dahin Nachricht schreiben möchte, bekomme ich dann, wenn das mein Trusted Key beglaubigt, indirekt beglaubigt ist, bekomme ich dann den Hinweis, ist nicht mehr, ist kein beglaubigtes Zertifikat mehr. Wenn mir das nicht reicht, kann ich auch gucken, dass ich das Zertifikat komplett zurückziehe. Gibt es zwei Möglichkeiten. Entweder habe ich eine Kopie der Revocation-Zertifikate, die angelegt werden. Die kann ich veröffentlichen und das damit zurückziehen, das ganze Zertifikat. Oder ich kann auch beim Erzeugen des Zertifikats, auch nachträglich, als Designated Revoker, Widerrufsberechtigter, eingetragen werden. Das ist eine zusätzliche Signatur im Zertifikat, wo ein Fingerprint drin steht und der Fingerprint ist dann auch berechtigt, das zurückzuziehen. Ist im Organisationskontext praktisch, ist aber auch praktisch für Individuen, wenn man irgendwie ausfällt, keine Ahnung, und nicht mehr selbst in der Lage ist. Das kann man jemanden anderen, einen guten Vertrauten, zum Designated Revoker machen, muss das gar nicht groß mitteilen, aber im Zweifelsfall kann man dem im Notfällen auch darüber informieren lassen, dass der Designated Revoker ist und auch sein Zertifikat zurückziehen kann. Zentrale Konfiguration. Jetzt haben wir viele Möglichkeiten und möchten ja nicht, dass das jede Person individuell einstellt, sondern dass das möglichst automatisch geht. Ich kann das meiste konfigurieren. Ich kann sagen, wo liegt mein LDAP-Server, was ist mein Trusted Key. Und das kann ich dann in der Registry über die zentralen Gruppenrichtlinien von Microsoft Windows ausrollen. Und jeder hat dann sofort die passende Konfiguration. Ich kann aber auch Cleopatra und GPGOL, das Outlook-Plugin, auch konfigurieren, dass es bestimmte Verhaltensweisen hat. Also ich kann vorgeben, wie sollte beim Schlüsselanlegen, dass die E-Mail-Adresse aussehen kann, ein Pattern hinterlegen. Ich kann auch hingehen, die Algorithmen vorbelegen, die genutzt werden sollen und dass das auch nicht änderbar ist. Das heißt, das wird für die Nutzenden dann immer geradliniger, was da passiert. Für Microsoft Windows-Umgebung bieten wir auch MSI-Pakete an. Das heißt, die können auch relativ leicht installiert werden. Ja, und unter Linux läuft es halt auch klassisch über etc-Verzeichnis. Da liegt die Konfiguration auch klassisch in einer Textdatei und kann auch da zentral gesteuert erstellt werden. Die ganzen Sachen sind gut dokumentiert. Auf unserer Webseite stehen relativ viele Informationen dazu, auch wie ich das mit dem LDAP einrichten kann, wie die Registry-Settings sind. Das geht, ist sehr detailliert, was da möglich ist. Dokumentiert, ja. Einfache Anwendung. Wie sieht das jetzt aus für Nutzende? Wenn ich mal Cleopatra starte und mir meinen eigenen Schlüssel anlegen soll, dann bekomme ich nur ein Fenster, wo ich meinen Namen und meine E-Mail-Adresse eintragen muss. Und wenn ich das bestätige, dann werde ich noch nach einer Passphrase gefragt, nach einem Passwort. Die erweiterten Optionen braucht man üblicherweise nicht, die sind dann voreingestellt und ja, vielmehr müssen diese Personen nicht mehr machen, damit die Schlüssel da sind. Wenn ich neue Schlüssel suche, kann ich auch über Cleopatra sagen, auf Server suchen. Das ist ein Beispiel, wie mein Schlüssel gesucht wird. Ich trage einfach die E-Mail-Adresse ein und drücke auf Suchen. Wenn LDAP konfiguriert ist, wird das im LDAP gesucht. Und wenn es da nicht gefunden wird, auch im WebKey Directory. Das hier kam jetzt über das WebKey Directory, steht dann auch hier drin, Herkunft ist WKD. Und wenn ich eine E-Mail schreibe, da gibt es das Outlook-Plugin, bietet mir einen Button an, ich möchte verschlüsseln, das ist jetzt markiert. Wenn ich auch vorher den Schlüssel noch nicht runtergeladen habe, wenn ich hier anfange zu tippen und gebe meine E-Mail-Adresse ein an die Person, an die ich verschlüsseln möchte, dann kann ich auch anfangen, den Text zu tippen, dann dauert es einen Moment. Und das, was ich gerade erzählt habe, was Cleopatra explizit, was ich da explizit machen kann, über Auf-Server, läuft dann im Hintergrund, es wird automatisch versucht, das passende Zertifikat zu finden, um damit die E-Mail zu verschlüsseln. Ja, ich denke, das ist schon recht einfach für Nutzende, das so zu machen. Was haben wir noch für Sicherheitsfunktionen oder für weitere Funktionalitäten? Smartcard-Nutzung. Durchaus zu empfehlen, sein Zertifikat, seinen privaten Schlüssel, seinen Secret Key nicht auf dem Rechner zu lassen, sondern auf eine Smartcard zu bringen. Das können auch YubiKeys sein, das können klassische Smartcards sein, Nitro-Keys oder sowas geht auch. Die kann ich einfach nehmen und darauf direkt den Schlüssel erzeugen oder auch den privaten Key darauf rüber zu kopieren. Bringt halt den Vorteil, ich bin auch unabhängig von meinem Rechner. Ja, ich sollte so oder so auf jeden Fall ein Backup haben, aber wenn ich den Rechner wechsle, kann ich auch mit der Smartcard hingehen und da auch relativ problemlos weiterarbeiten. Dann haben wir noch den ADSK. Ich kann einen Additional Decryption Subkey definieren, also einen zusätzlichen Schlüssel, an den verschlüsselt werden soll, in mein Zertifikat. Das ist praktisch, wenn ich mit zwei verschiedenen Schlüsselmaterialien arbeite. Zum Beispiel könnte es sein, dass ich sage, auf meinem Notebook habe ich einen anderen Schlüssel als auf meinem privaten Rechner oder auf meinem Desktop-System. Falls ich das eine verliere, habe ich immer noch das andere. Über den ADSK wird dann GnuPG aufgefordert, beim Verschlüsseln einer Nachricht an die Person, das an beide Schlüssel zu verschlüsseln. Und ich habe immer noch die Möglichkeit, darauf zuzugreifen. Wenn ich auf meinem Smartcard den Schlüssel auf der Smartcard generiere, kann ich den da auch nicht exportieren. Ich habe also auch keine Chance davon, Backup zu machen. Ich könnte aber mit zwei Smartcards hingehen und den Schlüssel und da reinlegen. Es gibt unter Umständen auch rechtliche oder organisatorische Anforderungen, wo ich das gebrauchen kann, um den Schlüssel zusätzlich an einen weiteren Schlüssel zu verschlüsseln. Ja, damit sind wir mit diesen drei Punkten durch. So zusammengefasst nochmal auf ein Bild. Wir haben die Verteilung besprochen und das, was hier blau markiert ist, und wir haben das Vertrauen besprochen. Verteilung bekomme ich gut hin mit LDAP-Servern, die Konfiguration über Active Directory Registry oder ein Linux ins ETC-Verzeichnis. Ich kann das Vertrauen gut herstellen, indem ich Axiom verwende. Und genau, und die Verteilungen an externe. Ja. Vertrauen über Axiom herstellen, das auch halb automatisiert für große Organisationen bietet sich das an. Und wenn ich halt im relativ kleinen Kontext unterwegs bin, kann ich mir auch einen CA-Manager, also eine Person definieren, die das übernimmt, beziehungsweise auch wieder Cleopatra-Gruppen nutzen. Das kann man halt per Mail verteilen oder natürlich solche Cleopatra-Gruppen auch in einem Shared-Folder ablegen. Das ist eine Datei. Da stehen alle Zertifikate mit drin. Das ist so auch nutzbar.
Genau, eine Menge Open-Source-Software, eine Menge zu konfigurieren. Wir haben, wie gesagt, zwei Varianten, die mit Support und Pflegevertrag kommen, sind halt für Verschlusssachen und Restricted Use gebrauchbar, aber auch für DSGVO nutzbar, geeignet. Genau. Damit wäre ich durch. Vielen Dank. Gibt es noch Fragen? Danke. Ich weiß nicht, wer war zuerst? Da hinten. Ich komme mal rüber, dann.
Ja, die Verifikation, ob ein Zertifikat noch gültig ist oder nicht, ist ja in der Realität doch häufig ein zeitkritisches Problem. Wenn man sich mal ein Szenario vorstellt, meine Firma wird irgendwie gehackt oder sowas, nicht alle Mitarbeiter verwenden einen YubiKey oder eine Smartcard oder sowas, sondern haben ihre Secret Keys auf dem Desktop liegen gehabt, die sind erbeutet worden, sind jetzt in irgendwelchen Darknet-Foren angeboten worden, schon verkauft. Und mit diesen Schlüsseln wird versucht, mit meinen Partnern, Kunden oder sowas zu kommunizieren. Und diese Partner aktualisieren ihre CA-Prüflisten nicht täglich oder sowas. In der klassischen X509V3-Welt gibt es ja sowas wie OCSP, wenn mich nicht alles täuscht. Gibt es irgendwie eine Entsprechung hier auch in der GNU-PG-Welt? Kann ich OCSP auch für GNU-PG einsetzen? Ergibt das Sinn oder ist das auch wieder ein falscher Gedanke, der dahinter steht? Ich meine, es ist ja wieder eine zentrale Instanz, ist mir schon klar. Aber was ist hier besser? Sorry.
Ja, also wenn ein Schlüssel erbeutet würde, der sollte halt auf jeden Fall noch mit einem Passwort geschützt sein. Also es sollte ein erbeuteter Schlüssel, kann nicht zu einem Chaos führen. Genauso, wenn es wirklich kritisch ist, sollte man tatsächlich Smartcards verwenden. OCSP ist mir jetzt nicht kein Äquivalent bekannt. Ich müsste halt entsprechend schnell reagieren und das wirklich dann, ich könnte meine Kommunikationspartner informieren darüber, dass ich den aktualisiert habe und dass mein CA-Schlüssel revoked ist und dass sie das auch bitte möglichst schnell einziehen. Aber das wären die Vorsichtsmaßnahmen. Also ohne Passwort auf dem Schlüssel wäre es auch im Kontext Verschlusssachen gar nicht erlaubt oder Restricted Use und da sogar am besten auf Key. Also ich denke, das ist wirklich das, was man machen sollte, dass man das auf keinen Fall unverschlüsselt lässt oder auf dem PC liegen lässt. Online-Verifizieren, ob das gültig ist, ich müsste dich passen, aber da hinten gibt es vielleicht ein Feedback dazu.
Moment. Als Anmerkung dazu, der Unterschied zwischen SMIME und OpenPGP ist daher, dass Zertifikaten neue Informationen hinzugefügt werden können. Das heißt, ich kann proaktiv hingehen und ein Security Advisory rausgeben, indem ich ein zurückgerufenes Zertifikat rausschicke und eben halt auch den Zertifikaten im WebKey Directory zum Beispiel eben diese Informationen hinzufügen. Und dann, wenn diese Zertifikate wieder automatisch gecurried werden bei der nächsten Verwendung, ist diese aktualisierte Information, diesen zurückgerufen drin. Das ist halt dieses, deswegen brauchen wir nicht einen zentralen Online-Dienst, der mit einer Denial-of-Service-Attacke irgendwie ausgeschaltet werden kann, wie es bei OCSP der Fall ist. Also OCSP für, das ist halt, dass man zu jeder Operation nachfragt, ist das noch gültig, ist das noch gültig. Das funktioniert wunderbar, wenn man mit der Bahn im Tunnel fährt. Und das war nur die Anmerkung dazu.
Hi, danke für diesen Einblick in dieses ganze Tooling. Ich habe generell eine Frage, also die ich mir eigentlich also schon gestellt habe, als ich den Titel des Vortrags gesehen habe. Warum OpenPGP? Denn ich glaube, also GNU-PG meines Wissens nach sitzt jetzt auf LibrePGP, was signifikant schon Unterschiede hat zu dem jetzt veröffentlichten RFC, also den 9580, also dem V6 Crypto Refresh, da sehe ich also jetzt in diesem Kontext dann schon irgendwie Probleme der Interoperabilität gegeben und auch letztendlich ja, eine Form von Login, wenn letztendlich V5, also LibrePGP-basierte Keys von GnuPG per Default generiert werden. Denn das ist der Fall. Also ich package selbst GnuPG für eine Linux-Distribution. Ich muss einen Haufen Zeug rauspatchen, weil sonst per Default V5-Keys emittiert werden und gebaut werden. Und das verstehen leider nicht alle Implementierungen. Genau, und das letztendlich stelle ich mir dazu einfach eine Frage, weil wie klar ist das jetzt letztendlich Unternehmen, die das einsetzen, dass sie letztendlich auf eine ganz spezifische Implementierung umgesattelt werden, ohne das möglicherweise mitzubekommen? Und inwiefern beeinträchtigt das die Kommunikation mit Partnern außerhalb ihrer Organisation, die nicht darauf setzen, sondern auf OpenPGP setzen? Zudem gibt es mindestens zwei dokumentierte Probleme der Spezifikation seit 2022, zum Beispiel V5 Signature Downgrade Attack von Ubuntu und dieses Jahr Type 20 OCB Packet Malleability Attack von Strenzke und Roth. Und diese sind meines Wissens nach nicht möglich mit dem RFC 9580. Da würde ich gerne ein bisschen Info dazu einfach haben.
Dass diese Frage in diesem Forum in dieser Art und Weise beantwortet werden kann. Verzeih mir, wenn du sowas klären möchtest, komm zum Stand. Ja, ich spreche dir nicht ab, dass es eine legitime Frage sei, sie ist nur hier nicht klärbar. Fasse dich kurz, stand früher bei den Telefonzellen. Entsprechend schlage ich vor, wir nehmen eine kurze Frage.
Ich versuche mal, meine Frage kurz zu halten. Wo ist bei Axiom der große Unterschied zu einem internen Key-Server, der einen Challenge-Response-Mechanismus hat?
Ich würde sagen, das funktioniert sehr ähnlich. Also du kannst ja auch, es gibt ja auch WKS, Web-Key-Service, das macht es ja auch. Da kann mein WKS kann ich auch per E-Mail mein Zertifikat zusenden und bekomme dann auch ein entsprechendes Challenge-Response-Verfahren. Das ist im Prinzip das Gleiche. Der Vorteil ist halt, Axiom läuft halt direkt aufs LDS, das kann ich gut integrieren, ich muss es nicht mit Mails machen und ich kann hingehen und kann das über das Web steuern. Ja, und ich kann auch, wenn ich das unter Windows nutze, kann ich auch tatsächlich gegen die Windows-Domäne prüfen, ob die Person wirklich existiert. Also ja, das ist nicht die alleinige Lösung, die es gibt, aber es ist eine, ich denke mal, gut integrierte Lösung. Ja. Genau. Ich tatsächlich das Thema LibrePGP, OpenPGP könnten wir besser offline nochmal diskutieren. Auch da gibt es auch zwei Seiten der Sache und bis ich Kryptoschlüssel auch oder neue Kryptoverfahren auch wieder verteilen, wird es eine einige Zeit lang dauern. Das wird sich dann auch nochmal zeigen, wie das aussieht. Größten Implementierungen nutzen halt basieren halt auf 4.8.8.0, 4.8.8.0 bis, LibrePGP, unter anderem halt auch was im Thunderbird drin ist, basiert auf Verbose Code, das auch wiederum kompatibel ist. Ja. Aber sonst kommt gerne zu unserem Stand, können wir nochmal drüber sprechen. Weitere Fragen?
Ja, vielen Dank für den Vortrag. Wie ist Ihre Einschätzung zur Entwicklung von ADSK, damit man in Gruppen tatsächlich, wie eben in der Folie dargestellt, eine Verschlüsselung nutzen kann, dass ich ein Team habe, weiß nicht, security@example.com und ich habe das versucht, selber im Verein mal umzusetzen und habe festgestellt, dass zum Beispiel Thunderbird das gar nicht richtig unterstützt oder ich war selber nicht in der Lage, das kann auch sein und ich bin überall immer an den Punkt gestoßen, irgendwie, theoretisch geht's, aber in der Praxis nicht. Haben Sie da Tipps oder beobachten Sie Entwicklungen, dass das noch in Kinderschuhen ist und bald läuft oder wie ist Ihre Einschätzung?
Ich weiß jetzt nicht, ob Verbose das noch in, einbauen wird. Es ist geplant, dass das eingebaut wird. Und ja, das hängt so ein bisschen auch im Kontext ab. Es wäre dafür geeignet. Das ist eine andere Alternative, die auch funktioniert, ist, dass ich einen Secret Key dann zwischen mehreren Personen austausche, um das zu entschlüsseln. Das ist natürlich bei so Infosachen auch eine Möglichkeit, dass ich sage, okay, ich habe diesen Secret Key und gebe den unter den Leuten weiter. Das Entscheidende ist eigentlich, dass ich, je nachdem, welchem Kontext ich mich bewege, welchen Security-Level ich habe, ob ich so ein Need-to-Know-Prinzip habe, also gerade was Restricted Use und so angeht, dürfen das nur bestimmte Personen wissen und dann muss ich halt genau abschätzen und mein Sicherheitsbeauftragter genau definieren, ob das möglich ist oder nicht, das an eine Gruppen-E-Mail-Adresse zu nutzen. Na, und auch eine Gruppen-E-Mail-Adresse widerspricht nicht, dass ich auch einen eigenen Schlüssel habe. Also ich kann in meinem Keyring auch als privaten Schlüssel eine Gruppenadresse haben, als auch einen persönlichen privaten Schlüssel.
Danke für den Vortrag. Die Frage, die sich mir in dem Kontext gerade Inter-Corporation-Kommunikation immer stellt, ist, wie verbreitet ist das Ganze denn? Bringt mir das was, das jetzt so zu implementieren, wenn das keine andere Partei überhaupt hat, mit der ich potenziell kommuniziere? Gibt es da Zahlen?
Also ich würde da gerne was zu sagen wegen dem ADSK. Das Problem bei so Sachen ist, dass das ja nicht der Sender bestimmen kann, sondern der Empfänger muss die Aktion ausführen. Das heißt, der Empfänger muss eine aktuellere Software haben, die das unterstützt. Nun ist es leider so, dass Software irgendwie nur sehr selten aktualisiert wird. Und wir müssen da einfach warten, bis das breit genug aufgestellt überall angekommen ist. Erst dann funktioniert das. Deswegen haben wir uns auch bemüht, das möglichst früh auszurollen, also dass andere das machen können. Was wirklich fehlt dabei ist noch, dass Ribose das in Irland, dass das in RNP noch implementiert wird. Das ist aber da in der Queue. Und bei Bouncy Castle bin ich gerade nicht so sicher, ob das da schon drin ist. Also das dauert leider noch was, aber das ist halt bei dezentralen Systemen immer der Fall, dass man da keine zentrale Stelle hatte, die einfach jetzt sagen kann, jetzt machen wir das so.
So, jetzt überlege ich gerade noch, was die zweite Frage war, weil Anwendungszahlen. Ja gut, wir kämpfen, ne? GNU-PG gibt es seit 25 Jahren, über 25 Jahren. Wir kämpfen eigentlich die ganze Zeit damit, dass wir E-Mail-Verschlüsselung verbreiten möchten. Das tun wir weiterhin. Durch die Zulassung für Verschlusssachen haben wir einen relativ großen Kundenkreis bekommen, die das dafür nutzen. Und das zieht auch so ein bisschen seine Kreise, weil es dann über Behörden auch hinausgeht und an Zulieferer. Und es verbreitet sich damit aus dieser Ecke heraus auf jeden Fall. Aber ich denke, mir würde es gut gefallen, wenn wir alle mehr E-Mail-Verschlüsselung nutzen würden, weil ich das für absolut wichtig halte. Und ja, mehr als das dann zu propagieren, können wir gerade auch nicht. Und das wirklich auch den Unternehmen nahezulegen, das ist eine gute Lösung. Das ist eine Lösung, die auch DSGVO-konform eingesetzt werden kann. Und die meisten anderen Wege, die da jetzt verwendet werden, über Webservices, wo man eine verschlüsselte Mail bekommt oder eine nicht verschlüsselte Mail und sagt, da liegt was, lass die irgendwie das Passwort geben, ist da im Vergleich zu einer GNU-PG-verschlüsselten Nachricht doch sehr umständlich. Und ich hoffe, das kommt so ein bisschen an. Ja, weitere Fragen?
Ich wollte gerade mal sagen, du hast eben gerade schon gesagt, 25 Jahre GNU-PG. Ich muss sagen, das ganze Thema ist echt kompliziert. Das haben wir heute mal wieder gut mitbekommen, glaube ich. Die ganzen Details in der Technik sind kompliziert. Es gibt verschiedene Ansätze. Nichtsdestotrotz, ich finde es absolut wichtig und bemerkenswert, wie lange ihr da auch mit dauerhaften Arten dabei geblieben seid. Da danke ich euch, da danke ich insbesondere auch Werner, der da sicherlich die zentrale Figur ist und da immer das Projekt auch am Laufen hält. Ich glaube, das ist für uns alle als Community schon eine sehr wichtige Sache, insbesondere unter dem Gesichtspunkt auch als freier Software das Ganze verfügbar zu haben. Also vielen Dank nochmal.
Genau, aber ich hoffe, dass, ja, es ist kompliziert, ich hoffe, dass wir es zumindest aus Organisationssicht schaffen, das etwas zu vereinfachen. Ja, die Arbeit liegt jetzt in der administrativen Seite, aber hoffentlich können wir es den Anwendern dann einfacher machen. Das wäre so, ja, auch das, was ich hoffentlich rüberbringen konnte. Noch Fragen? Ja, dann recht herzlichen Dank und noch eine schöne FrostCon. Ciao.